Mindmaps, der Philosophie-Podcast.
Wege und Weichen unseres Denkens.
RefLab.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mindmaps, Peter. Nach der Mittagspause sind wir wieder am Start und heute, jetzt läuft's rund. Wir nehmen uns mal wieder einen ganz großen der deutschen oder deutschsprachigen Geistesgeschichte vor. Aber ich würde gern ein bisschen, wie soll ich sagen, theologischer und biografischer einsteigen. Und zwar mit dem Verständnis von Geschichte und man könnte auch sagen Heilsgeschichte oder Vorsehung, mit dem ich so aufgewachsen bin. Von klein auf ist mir das entgegengekommen. Ich habe das in unzähligen Predigten mit verbaut gesehen und in vielen Büchern angetroffen, die mir in meiner Kindheit und Jugendzeit anbefohlen wurden. Diese Idee, dass eigentlich alles, was passiert, wenn nicht aus unserer Perspektive, dann doch aus Gottes Perspektive irgendwie Sinn macht. Dass alles, was geschieht, die ganze Geschichte, irgendwo einen letzten Sinn hat. Und das mindestens im Rückblick auf die Geschichte, auf einzelne Menschenleben, aber auch auf die ganze Menschheitsgeschichte, mindestens im Rückblick wird sich erweisen, dass alles irgendwie seine innere Stimmigkeit hatte, dass auch die schlimmsten Dinge noch irgendwie zum Guten mitgewirkt haben, etwas Gutes hervorgebracht haben, irgendwie zum Fortschritt beigetragen haben oder dass Gott fähig war. Bei uns war dieses Bild verbreitet von diesem Teppich, der gewoben wird und wir Menschen sehen vielleicht nur die Unterseite, wo da die verschiedenfarbigen Fransen irgendwie abstehen und es macht keinen Sinn und es sieht nach Chaos aus und ist auch nicht besonders schön überall, aber Gott hat quasi den Draufblick und von Gottes Perspektive werden alle geschichtlichen Ereignisse zu einem wunderbaren Muster verwoben. Und da ist eine göttliche Vernunft, ist irgendwo in der ganzen Geschichte drin. Und irgendwann im Rückblick werden wir das sehen und werden staunen auch über alle möglichen scheinbaren Sinnlosigkeiten im Leben, Dinge, die uns widerfahren sind. Und wir werden staunen, wie das alles hineinpasst oder wie Gott das hinein verwoben hat. Das ist so ein Geschichtsbild, mit dem das sich mir sehr stark aufgedrängt hat in meiner Kindheit und Jugendzeit, mit dem ich aufgewachsen bin. Das ist ein Stück weit eine sehr christliche, fromme Version von dem, was uns beim heutigen Philosophen auch begegnet.
Ja, es ist eine christliche Version. Man könnte natürlich auch jetzt direkt anthropologisch sagen, hier zeigt sich das Bedürfnis, das Grundbedürfnis des Menschen in einer Welt, die nicht sehr gastfreundlich ist, eine letzte Behausung doch zu unterstellen, weil man sonst ja vielleicht auch gar nicht vernünftig leben kann, sondern nur durch Ängste bestimmt ist. Ein Stück weit kann das anknüpfen an unsere letzte Folge über Ideologie, wo wir ja auch davon gesprochen haben, dass wir Hoffnungen brauchen, ja, auf die wir hinleben. Eine solche Hoffnung kann ja auch die Gestalt eines Konzeptes haben, das alles trägt, das letzten Endes in allem drin ist. Ja. Und der christliche Glaube hat in verschiedenen Varianten solch ein Konzept entwickelt. Wir finden das aber durchaus ja auch in säkularer Gestalt. Das zweitstärkste oder immer noch stärkste Volk, das es zurzeit auf der Erde gibt, das Volk der Chinesen, hat ja eine Staatsideologie, die genau von solchen Voraussetzungen auch ausgeht. Der Kommunismus ist eine Form des Hegelianismus. Es gibt verschiedene Formen dieses Links-Hegelianismus und Kommunismus-Maoismus, den wir in China finden, geht eben von einem determinierten Sinn der Geschichte aus, auf den sich die Geschichte in dialektischen Bewegungen mit absoluter, unfehlbarer Sicherheit zubewegt.
Also quasi eine atheistische oder nicht explizit theologische, sondern säkularisierte Variante dessen, womit ich auch lange Zeit gerechnet habe. Ja. Das hat eine innere Stimmigkeit, du hast jetzt gesagt, sogar eine innere Notwendigkeit, und die man dann irgendwann zumindest einsehen wird, die Dinge entwickeln sich in eine ganz bestimmte Richtung. Bei mir war es so ein göttlicher Plan, in den alles dann irgendwie eingepasst wurde. Man braucht Gott gar nicht unbedingt dazu.
Nein, das ist kein theistisches Konzept, das ist ein atheistisches, erklärt atheistisch, aber ein hochmetaphysisches Konzept, ja. Das mit der Wirksamkeit eines, ich könnte jetzt direkt sagen, der Vernunft, der Weltvernunft, aber man kann das natürlich auch neutraler formulieren, das mit der Wirksamkeit eines intellektuellen, einer intellektuellen Kraft in allen Bereichen der Wirklichkeit auch rechnet.
Ja.
Und der Effekt ist derselbe wie bei dem Teppich. Es kann natürlich sein, dass sich bestimmten Entwicklungen, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, ein Widerstand entgegenstellt. Das heißt, die Vorwärtsentwicklung hin zu dem Kommunismus als der letzten und ausgeprägtesten Gestalt menschlicher Gesellschaft, in der alle Menschen zu dem kommen, was sie brauchen und glücklich sein werden, dem können sich Widerstände entgegensetzen. Aber diese Widerstände widerlegen nicht das Konzept, sondern sie führen zum Beispiel dazu, dass der Druck, der in einem bestimmten gesellschaftlichen Raum entsteht, so viel stärker wird, dass letzten Endes die Disruption, also die Explosion des Ganzen so stark wird, dass wir dadurch nochmal einen erheblichen Schritt weiter und näher zu diesem Ziel kommen.
Ja.
Also eigentlich hat die Wirklichkeit gar keine andere Chance, als auf dieses eine Ziel hinzulaufen.
Ja, ja. Jetzt hast du eigentlich schon wichtige Denkfiguren dessen erklärt, was uns heute beschäftigen wird, der Geschichtsphilosophie Hegels. Du hast nur im Nebensatz von Hegelianern gesprochen. Also darum geht's. Wir haben quasi die Katze noch gar nicht aus dem Sack gelassen. Aber wir sprechen heute über Hegel. Eine sehr, sehr, würde ich sagen, bedeutsame Figur und auch eine Figur der deutschen Geistesgeschichte mit einer starken Wirkungsgeschichte, auch wenn man sich dann, wir uns vielleicht auch fragen können, inwiefern spielt Hegel heute überhaupt noch eine Rolle? Und wir werden ja über sein Verhältnis zu Kant auch noch sprechen. Aber vielleicht nimmst du uns zuerst mal mit in ein paar Eckdaten oder in einige wissenswerte Details aus dem Leben und Denken von Hegel.
Ja, das will ich gerne tun. Hegel hat vermittelt über Marx sicherlich mit die größte philosophische Wirkung überhaupt gehabt.
Ja.
Wir denken natürlich, wenn wir über kommunistische Regime und so weiter etwas hören, denken wir zunächst mal an Karl Marx. Aber das wäre eben zu kurzschlüssig, denn Marx selber war einer der sogenannten Linkshegelianer. Es gibt also, um im Bild zu bleiben, zwei Brüste von Hegel, eine rechte und eine linke. Eine rechte, wo die bürgerliche Wissenschaft hervorgebracht hat, auch Geschichtsphilosophie. Und dann gibt es den Linkshegelianismus, zu dem neben Marx zum Beispiel auch Feuerbach gehört. Also Menschen, die gesagt haben, wir müssen die hegelsche Philosophie aus einem Denkhimmel herunterbekommen, aus der Abstraktion, und wir müssen sie im Grunde anwenden und zu einer Praxis werden lassen.
Mhm.
Und das hat dann eben Marx auch umgegossen, entsprechende Konzepte entwickelt. Und über Karl Marx ist dann eben die hegelsche Philosophie in ihrer Dialektik als einem Grundzug, du hast das eben schon angedeutet, auch außerordentlich geschichtsmächtig geworden.
Ja, also als geistiger Horizont eigentlich einer politischen Ideologie, die weite Kreise gezogen hat.
Und bis heute, zieht. Und China ist auf dem Weg, zur stärksten Macht der Welt zu werden. Das ist ja ihr erklärtes Ziel, die USA eben auch einzuholen und zu überholen. Und man kann jetzt ja politisch über China in sehr unterschiedlicher Weise denken, aber die kommunistische Staatsideologie ist eben das Konzept, das die ganze Bewegung zusammenhält, bis zur Stunde. Ja, zu Hegel selber, 1770 geboren, 1831 gestorben in Berlin. Wichtige Etappen in seinem Leben, das Studium in Tübingen, Theologie, Philosophie, dort schon die Begegnung mit Hölderlin und auch mit Schelling. Die drei sie leben zusammen im Tübinger Stift und probieren dort schon mal den Aufstand, sind fasziniert von Kant, sind fasziniert von der parallel dazu stattfindenden französischen Revolution, ja, vor dem, was sich in Frankreich tut, der Gedanke der Freiheit, und man will das Ganze am liebsten eben auch nach Deutschland hinüberziehen. Die ersten Schritte sind nicht besonders spektakulär. Hegel fristet sein Leben unter anderem als Hauslehrer, wie man das damals so hatte. Reiche oder adelige Häuser geben solchen Intellektuellen die Möglichkeit, ein nicht immer sehr ausreichendes Brot dann auch zu verzehren. Und es dauert dann relativ lang über verschiedene Stufen. Jena ist dann die erste akademische Anstellung. Es geht weiter über Bamberg, Nürnberg, schließlich nach Heidelberg, und das ist dann schon sehr ernst zu nehmen. Und nachdem Hegel sich dann schon einen enormen Ruf erworben hat, kommt er zum Schluss nach Berlin. Und dort ist er über lange Zeit tätig, und man muss wohl sagen, er ist der absolute Popstar, Rockstar der Philosophie, hat eine enorme Anziehungspunkt. Also alles, was sich in Berlin etwas auf sich hält, besucht auch seine Vorlesungen.
Ja.
Obwohl er sich nicht sehr viel Mühe gegeben hat, sein schwäbelndes Deutsch eben an die berlinerische Sprache und Kultur anzupassen. Das hatte er gar nicht nötig. Und dort stirbt er dann mit 1831.
Ja. 61, der ist an der Cholera gestorben, ja, schlussendlich. Ich habe eben gelesen, dass nicht nur seine Vorlesungen zu Großveranstaltungen wurden, wo wirklich Leute von überall hergeströmt sind, sondern dass auch seine Beerdigung, das war ein unüberblickbarer Trauerzug durch Berlin. Also der wurde breit auch betrauert. Der hat eine große Fangemeinde gehabt, die da um ihren geistigen Vordenker und Übervater getrauert hat.
Umso erstaunlicher ist es, dass wir davon heute eigentlich nicht mehr viel spüren. Ne? Ja, aber dazu kommen wir ja noch.
Ja. Vielleicht hilft es, sich mal vor Augen zu führen, was Hegel wollte, mit was so sein Grundmotiv oder was seine Grundmotive waren in seinem Denken. Möglicherweise hilft es, wenn wir das in Abgrenzung oder Überholung von Kant auch darstellen.
Ja, das ist nicht nur möglicherweise so, sondern das müssen wir tatsächlich tun. Also Hegel philosophiert ja nicht im luftleeren Raum, sondern er baut selber auf. Und wir stehen jetzt nicht nur isoliert vor Hegel, sondern vor einem hochphilosophischen Hochgebirge, das wir deutschen Idealismus nennen. Fichte, Schelling, Hegel. Und die drei sind in einem andauernden Gespräch miteinander und bauen in unterschiedlicher Weise, Fichte ganz ausdrücklich, Schelling im Anfang auch, auf Immanuel Kants Subjektphilosophie, auf Immanuel Kants kritizistischer Reflexionsphilosophie auf. Bei, vielleicht zur Unterscheidung, also bei Kant sprechen wir von einem transzendentalen Idealismus. Also die Philosophie ist im Wesentlichen konzentriert auf den Geist, auf das Subjekt, auf die Reflexion. Das ist zunächst mal die Basis, von der die drei dann auch ausgehen. Aber sie beschränkt sich eben auf das, ganz bewusst auf das Transzendentale. Ich greife noch mal ein bisschen zurück auf unsere Kant-Folgen. Mhm. Man muss sich einfach noch mal vergegenwärtigen, worum ging das denn Kant? Kant stand vor der philosophischen Aporie, dass die beiden Hauptströmungen der damaligen Zeit, Empirismus und Rationalismus, beide für sich nicht befriedigend waren. Der Empirismus nimmt nur die konkrete Erfahrung als sichere Basis. Der Rationalismus sagt noch nicht mal, das ist sicher. Es gibt auch Sinnestäuschungen und setzt dagegen im Grunde etwas, was man auch als Dogmatismus bezeichnen kann, eine metaphysische Reflexion. Also ich kann nicht über die Empirie, die unsicher ist, sondern durch das reine Denken eigentlich nur die Wirklichkeit erkennen. Mhm. Und Kant sagt dann mal, ich bin durch David Hume aus dem dogmatischen Schlummer geweckt worden. Er selber hat quasi zu dieser rationalistischen Fraktion im Ursprung in seiner ersten Schaffensphase gehört.
Also Kant und David Hume ist ein oder der profilierteste Vertreter des Empirismus.
Ja, vielen Dank, das hätte ich jetzt noch dazu sagen müssen. David Hume als der Chefempirist, als der Skeptiker, der in Kant dann auch einen Prozess des Nachdenkens ausgelöst hat im Blick auf die Möglichkeit, durch metaphysische Reflexion auf den Boden der Dinge zu kommen, also die Wirklichkeit zu erkennen. Und Kants Lösung angesichts dieser Aporie ist im Grunde, dass er sagt, dass er erkennt und das in dieser berühmten Schrift Kritik der reinen Vernunft dann auch ausarbeitet, das Problem, das wir haben, besteht darin, dass wir die Vernunft einsetzen zur Erkenntnis von Dingen, zu denen sie gar nicht befähigt ist. Wir müssen also den Vernunftgebrauch selber begrenzen, einschränken. Kritik, Begrenzung der reinen Vernunft. Also wo ist die Vernunft rein? Wo ist sie brauchbar? Und wo nicht? Und die zentralen Einsichten von Kant sind dann ja eben, ich darf die Vernunft eigentlich nicht über den Bereich der Erfahrung hinaus gebrauchen. Also das ist legitim, wenn ich meine Erfahrung strukturiere und dann geht Kant davon aus, dass es so Formen der Anschauung gibt, Raum und Zeit und dass es Verstandesbegriffe gibt, die Kategorien, nach denen ich alles ordne und das begründet dann eben auch eine Allgemeingültigkeit von uns allen. Aber in dem Moment, wo ich die Vernunft über diesen empirischen Radius hinaus gebrauche, verwickelt sie sich automatisch in Widersprüche, die sogenannten Antinomien der Kritik der reinen Vernunft. Und das darf ich genau nicht tun. Das heißt, er schneidet die Spekulation, die metaphysische Spekulation total ab. Wir wissen, wir haben das ja damals dann auch gesehen, dass Gott schon noch eine Rolle spielt, auch in der theoretischen Philosophie, aber eher als Postulat. Also ich brauche ihn zur Begründung der Ethik und so weiter. Er ist ein Postulat, aber ich kann über Gott als Person überhaupt nicht sagen, ich darf den philosophisch noch nicht mal so denken. Und das, was Kant jetzt gelungen ist und was Fichte, Schelling, Hegel zum Ausgangspunkt machen, ist eben diese Subjektphilosophie, aber schon in der Zeit, als Kant dann die zweite überarbeitete Auflage der Kritik der reinen Vernunft veröffentlicht hat, gab es schon sehr starke Rückfragen. Und diese Rückfragen da war also eine sehr lebhafte Debatte im Gang, in die sich Fichte und Schelling dann auch eingefädelt haben. Und diese Frage, jetzt alles natürlich furchtbar vereinfacht formuliert, lautet im Grunde ja, das ist eine fantastische Subjektphilosophie, da folgen wir dir auch. Aber um welchen Preis ist diese Philosophie entstanden? Nochmal kurzer Blick auf diesen transzendentalen Ansatz. Kant sagt ja im Grunde, wir müssen zu einer kopernikanischen Wende in der Philosophie kommen. Nicht mehr muss die Erkenntnis sich nach den Dingen richten, sondern die Dinge, unser Wissen von den Dingen, muss sich nach unseren Erkenntnisprinzipien richten. Das, wie die Dinge an sich sind, die Wirklichkeit an sich, Kant spricht vom Ding an sich.
Ja.
Also da würden wir sagen, die eigentliche Realität, das können wir gar nicht wissen. Weil zwischen uns als Erkennenden und der Wirklichkeit quasi dieser transzendentale Filter geschaltet ist.
Ja.
Wir wissen gar nicht, wie die Dinge an sich sind, weil wir alles nur durch die rosa-rote Brille sehen. Oder die Grüne oder was auch immer. Und da setzen jetzt Vertreter des deutschen Idealismus an und sagen, das reicht uns nicht. fantastische Subjektphilosophie, hast du ausgearbeitet, aber was ist denn mit der Objektivität? Was ist denn mit der Realität da draußen? Was ist denn mit dem Bezug zwischen dem Subjekt, das erkennt, und der Realität da draußen? Können wir darüber überhaupt nichts sagen? Ist das nicht die eigentlich philosophische Aufgabe? Hast du nicht die Philosophie letzten Endes kastriert? Ja, das sind die Rückfragen, in die die Richtung geht.
Und da setzt jetzt unter anderem Hegel an und versucht über Kant hinaus zu gehen und dann doch irgendwie zur Wirklichkeit oder zum Wesen der Dinge vorzustoßen.
Ja, es ist jetzt aber nicht nur Hegel, sondern es ist Fichte, unter anderem mit seiner Wissenschaftslehre, die er ständig verändert hat. Da blicken nur Spezialisten durch, von der es allein 7 verschiedene Auflagen, also 7 verschiedene Varianten gibt.
Ja.
Und es ist also ein Gespräch zwischen diesen dreien. Schelling spielt auch schon sehr früh eine sehr, sehr wichtige Rolle. Trotzdem kann man einige der Grundgedanken vielleicht schnell rekonstruieren. Das Ganze dreht sich um das Gegensatzpaar von Identität und Differenz. Das sind die beiden zentralen Begriffe. Und Identität bedeutet, da ist also jetzt ein Subjekt, das erkennt. Das ist ja gesetzt, auch bei Kant. Und der deutsche Idealismus sagt jetzt, nicht erst Hegel, sondern schon Fichte, die bauen aufeinander auf und korrigieren einander und interpretieren einander hochkomplex. Der deutsche Idealismus sagt, okay, aber ich, die Identität des Ichs, dessen, der ich sage, die kann ich doch nur gewinnen, wenn es dann auch etwas gibt, was nicht ich ist.
Mhm.
Also mit dem Ich setze ich doch sofort auch ein Nicht-Ich.
Mhm.
So, jetzt habe ich schon 2 Größen. Systemtheoretisch, systemphilosophisch brauche ich sofort eine 3. Nämlich ich brauche das Band, das sich um diese beiden Größen wieder herum schlingt. Ich brauche die Idee von einem Ganzen, das sowohl das Ich wie auch das Nicht-Ich reflektiert. Und dann geht die Sache natürlich weiter, dass man sagt, aber das reicht ja eigentlich auch nicht. Sondern wir müssen ja auch reflektieren die Beziehung von diesem Dach zu dem Ich und zu dem Nicht-Ich. Und diese Beziehungen selber müssen zueinander auch nochmal wieder ins Verhältnis gesetzt werden. Ist alles absolut logisch. Im Endeffekt entfernt man sich allerdings erheblich dann auch von einer irgendwie anschaulichen Wirklichkeit. Aber der Gedanke ist eben, und danach hattest du ja auch gefragt, der Gedanke ist der, dass durch das Ich-Sagen im Grunde schon anderes gesetzt ist und dass man damit eigentlich schon sich selber überschritten hat und dass damit der erste Schritt in Richtung der Wahrnehmung von Wirklichkeit getan ist.
Ja, der Objektivität, könnte man sagen.
Also wenn du so willst, ja.
Das hast du jetzt entfaltet, auch wieder als Antwort oder Versuch, Kants Subjektphilosophie zu überschreiten. Eben das Subjekt sagt ich und sobald ich ich sage, setze ich voraus, es gibt aber auch etwas, was nicht ist. Ich ist.
Ja.
Und ich, das wäre die Identität und das Nicht-Ich wäre die Differenz. Und dann müsste man doch irgendwie sagen, dann gibt's aber etwas, was uns beide einschließt.
Dann
ist man eben nicht mehr nur bei sich selbst, sondern hat quasi dann sich selbst überschritten im Blick auf eine mich umgebende Wirklichkeit.
Ja. Und dann stellt sich so, sehr gut, und dann stellt sich sofort die Frage, was ist denn dieses Umgreifende? Und wie kann es denn sein, dass es mich umschließt?
Mhm.
Wie muss ich das denn denken? Und muss ich es nicht letzten Endes als etwas Allumfassendes denken? Muss ich es nicht denken als etwas, das auch Allkausalität hat? Weil es mich und das Nicht ist, ja, das Nicht-Ich ja umschließt.
Mhm.
Und dann kommt es zur Bildung über verschiedene Zwischenschritte, die ich dir und mir und unseren Zuhörern im Moment erspare, kommt es eben zur Annäherung an ein absolutes Ich oder eben auch zur Annäherung an eine absolute Größe, die eben alle Differenzen in sich umschließt. Das ist natürlich letzten Endes das Ziel dieser Hegelschen Philosophie, zu sagen, worin besteht dann eine alles umfassende Einheit? Mhm. Wie muss ich die denn denken? Und dann kommt der Begriff des Absoluten ins Spiel, dass ich setzen muss, um mich selbst überhaupt denken zu können und die Außenwelt und die Relationen dazwischen.
Ja. Also das absolute Ich, das bin nicht, das ist nicht das wahrnehmende Subjekt, sondern das ist quasi diese Übergröße.
Das ist die Übergröße,
ja. Eine quasi göttliche Entität.
Das liegt jetzt nahe, das kann man natürlich so sagen, weil es eben etwas alles Überragendes ist, was nicht mehr überboten werden kann. Jetzt kommen alte Bestimmungen, die wir kennen, das selber unbedingt ist. Mhm. Aristoteles lässt grüßen.
Ja. Ja.
Also Aristoteles, für den ja Gott im Prinzip auch eine Bezeichnung für das im System der Wirklichkeit wirkende Prinzip ist. Entfernt ist das verwandt. Also man kann versuchen, darauf zurückzugreifen, um sich zu vergegenwärtigen, wenn es einem hilft, wie Hegel sich so etwas denkt. Natürlich hat er jetzt eingeführt diese Dialektik von These, Antithese, und sich daraus ergebender Synthese, die neu zur These wird und eine Antithese bildet und dann zu einer Synthese kommt. Aber gerade wenn ich einen solchen Entwicklungsprozess habe und für die Wirklichkeit unterstellen muss, dann entsteht ja auch wieder die Frage, wo endet das Ganze? Und was umfängt eigentlich alles, damit ich das Ganze überhaupt denken kann?
Ja, ja. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen ausführen, weil wir ja eingestiegen sind, so mit meinem eher biografischen Geschichtsverständnis, dass mir das sehr stark theologisch geprägt war von einer Geschichte, die in Gottes Augen und aus Gottes Perspektive Sinn macht und irgendwo vernünftig ist oder auf ein Ziel sich zubewegt. Du hast jetzt ganz kurz eingeworfen, das ist vielleicht das, was die meisten, die irgendwie höheren Schulabschluss haben, noch von Hegel in Erinnerung haben, These, Antithese, Synthese. Was hat das jetzt mit seinem Geschichtsverständnis zu tun? Wie fasst er die Geschichte und was ist daran bemerkenswert?
Ja, also dazu gehören zwei Momente. Das eine Moment, das vielfach im Vordergrund steht, ist die These, dass die gesamte Geschichte, die gesamte Wirklichkeit, die geschichtliche Wirklichkeit als solche ist, durchwirkt ist von Vernunft. Die Wirklichkeit ist vernünftig.
Ja.
Und um das zu zeigen, kommt jetzt eben dieser zweite Gedanke dazu, dass die Geschichte sich in Form von nicht einer linearen Entwicklung, sondern in Form von gewissen Sprüngen dialektisch, wie der Fachbegriff lautet, entwickelt. Und dialektisch heißt eben, es gibt eine jetzt zum Beispiel gerade gegebene Ausgangssituation. Und es gibt Gegenbewegung gegen diese Ausgangssituation. Also bei dir wäre das vielleicht, dass du im Kopf hast, dass du nachher noch einen Zug bekommen musst oder so. Man hat bestimmte Vorhaben und man weiß gleichzeitig, gibt es Gegenbewegung. Es gibt irgendwo einen Widerstand oder was auch immer. Und dann versucht man, das sind jetzt sehr banale Beispiele, man versucht dann eine Synthese zu finden, eine Lösung zu finden, die sich aus dieser Spannung, aus diesem Gegensatz ergibt. Und diese Lösung ist dann wiederum der Ausgangspunkt, die Ausgangssituation für eine nächste Zeit, für einen nächsten Zeitpunkt. Und zudem bilden sich dann eben auch wieder ein Gegensatz. Es wird wieder eine Spannung aufgebaut, ein Druck aufgebaut, wie immer ich das jetzt auch alltagssprachlich formulieren will. Und aus diesem neuen Gegensatz ergibt sich auch wieder eine Lösung. Mhm. So oder so. Und die wird auch wiederum zum Ausgangspunkt für Weiteres. Und wenn ich die Wirklichkeit so beschreibe, dann gewinne ich die Möglichkeit, sie als vernünftig zu beschreiben, denn das, was ich an Gegensätzen wahrnehme, ist eben jetzt nicht nur einfach im Raum, sondern es ist ja eine vernünftige Entwicklung, die ich rekonstruieren kann. Mhm. Die Synthese ist ja eine vernünftige Reaktion auf die Spannung zwischen These und Antithese und so weiter und so weiter. Und der Witz bei dieser Sache ist, dass Hegel einen enormen Fleiß angewandt hat, um die bis dahin bekannte Kulturgeschichte, Geschichte der Ästhetik, vor allen Dingen aber der Religion und der Philosophie unter diese auch des Rechtes, also die zentralen Hervorbringungen von Kultur, unter dieser Perspektive zu durchmustern und zu zeigen, wie in all diesen Phänomenen dieses Entwicklungsgesetz letzten Endes wirksam ist. Und das dient dann dazu zu sagen, schau mal, in allen Erscheinungen der Kultur, in allem, was wir sehen, sehen wir ganz klar, für ihn war es ganz klar, dass da eine Vernunft am Werke ist. Und das rechtfertigt dann für ihn die Aussage, dass die Wirklichkeit insgesamt vernünftig ist.
Ja, also er macht quasi diese Beobachtung. Man kann dann drüber streiten, inwiefern er das beobachtet oder konstruiert. Aber er macht die Beobachtung, sagen wir mal, die Geschichte entwickelt sich in dieser Bewegung von einem Gegengewicht und einer Synthese und dann erneut, und das denkt er ja nicht nur individuell oder individualistisch, sondern gesamtgeschichtlich, auch die ganz großen Bewegungen der Geistesgeschichte und so sind bei ihm ja irgendwo in diesem Entwicklungsprinzip gefasst.
Ja, richtig.
Und er sagt jetzt, das kann man sich eigentlich nur erklären, wenn darin ein Geist waltet, wenn darin eine Vernunft waltet, wenn das irgendwo.
Er spricht vom Geist.
Ja,
ja, richtig. Vom Weltgeist.
Der Weltgeist, genau,
ja, richtig.
Das hat ja auch schon alleine begrifflich natürlich sehr stark auch theologische Anklänge.
Ja, bei der Durchmusterung eben der Religion als der zweitwichtigsten kulturellen Erscheinung, vor der wir stehen, kommt es dann zur Rekonstruktion des Christentums, mhm, der christlichen Religion als der höchsten Religion. Also wir kennen ja diese Vorstellung, die inzwischen auch mit Recht immer wieder in Frage gezogen wird, das Christentum als die absolute Religion. Das meint natürlich jetzt im Hegelschen Sinne, das ist die Endstufe der Entwicklung, die man überhaupt erringen kann.
Mhm.
Und im Johannesevangelium das Wort ward Fleisch. Also das sind natürlich dann auch die Belegstellen, die man im Neuen Testament für so etwas finden kann. Der göttliche Logos, der sich in diese Welt inkarniert und so weiter und so weiter. Und dann sagt Hegel, dass aber auch diese Manifestation des Geistes in der christlichen als der absoluten Religion noch einmal überboten werden kann. Und das ist eben in der Philosophie, weil in der Religion ist es eben eine konkrete, geschichtsgebundene Manifestation,
ja,
mit einer gewissen Bedingtheit. Also das kann ja nicht jeder für sich einfach so nachvollziehen.
Mhm.
Und dann sagt er, deshalb bedarf es jetzt noch einmal einer philosophischen Rekonstruktion. Und diese philosophische Rekonstruktion, die liefert eben, ja, man wagt es ja kaum, das zu sagen, die Hegelsche Philosophie.
Ja.
Das heißt, er sagt wirklich nicht mehr und nicht weniger, als dass in seiner Philosophie, in der Philosophie des Individuums Georg Friedrich Wilhelm Hegel, der Weltgeist seine absolute Spitze hat.
Mhm.
Und die Leute haben ihm, siehe Beerdigungsfeier, siehe Zulauf, das eine gewisse Zeit lang auch geglaubt.
Ja, ja. Also das ist jetzt ein einigermaßen unbescheidenes Fazit, das wir hier aus der Philosophie Hegels ziehen.
Ja.
Es kommt ein bisschen bekannt vor. Wir haben ja bei Kant ganz ähnlich beobachtet, dass er eigentlich der Meinung war und das im Vorwort zur ersten Auflage der Kritik der reinen Vernunft, glaube ich, auch sehr deutlich macht, dass er jetzt eigentlich die endgültigen Kategorien des Denkens und Verstehens zur Verfügung gestellt hat und dass es den folgenden Generationen eigentlich höchstens noch anbefohlen ist, das Ganze jetzt irgendwo, also nicht zu erweitern und nicht zu überbieten, sondern vielleicht noch ein bisschen tiefer zu durchdenken oder anzuwenden oder so, ja.
Er spricht von der Didaktik.
Genau.
Die didaktische Aufgabe allein ist noch über.
Jetzt gibt's noch didaktische Probleme. Also. Und vielleicht kannst du das auch ein bisschen ins Verhältnis setzen. Also Kant war überzeugt, dass er jetzt eigentlich die wesentliche Denkarbeit geleistet hat. Und das hat aber nicht ewig angehalten, diese.
Ja, du hast ja im Grunde die Pointe schon genannt. Ich kann das nur wiederholen. In der ersten Auflage, vollkommen richtig, der Kritik der reinen Vernunft, sagt er, es ging mir um das Ziel der Begründung der Metaphysik als Wissenschaft.
Ja.
Und das habe ich geschafft. Und für nachfolgende Generationen bleibt alleine eine didaktische Aufgabe. Es ist alles vollständig abgeleitet und es bleibt nichts mehr zu tun übrig. So. Nachdem er ja auch über 10 Jahre nichts veröffentlicht hat, nicht an die Öffentlichkeit getreten ist, kann man das auch nachvollziehen. Er hat ja eine gigantische Denkleistung da auch vorgelegt. Und dann finden wir eben, wie Hegel an Schelling schreibt, das, was Kant formuliert hat in seinem Kritizismus, in seiner Reflexionsphilosophie, das ist eigentlich Unsinn, es sei denn, man versteht es im Rahmen des Systems des deutschen Idealismus.
Ja.
Also es wird einfach weggewischt. Kant selber distanziert sich von Fichte, distanziert sich von dem, was da passiert und sagt, wofür habe ich eigentlich meine ganze Arbeit gemacht?
Ja.
Wenn ihr doch wieder lustig spekuliert und die Vernunft in Gefilde hineintreibt, Spekulationen über das Absolute, aus denen ich sie doch eigentlich mit Mühe zurückgeholt habe. Das Interessante ist jetzt wirklich, dass nach dem Tod Hegels 1831 die Bewegung mehr oder weniger abbricht. 1841 wird dann Schelling noch auf den Lehrstuhl berufen, den Hegel besetzt hatte. Interessanterweise gibt es 10 Jahre, wo man niemanden beruft. Ich glaube, Schopenhauer hatte sich mal Hoffnung gemacht, aber das passiert dann zu seiner Enttäuschung nicht. Und dann ist diese Form von Systemphilosophie ist am Ende. Dazu tragen eine ganze Reihe von Entwicklungen bei. Es ist die Veränderung der Naturwissenschaft. Hegel hatte eben versucht, dieses dialektische Prinzip, die Vernunft in der Wirklichkeit, auch naturphilosophisch zu zeigen.
Mhm.
Wir haben dann aber den raketenmäßigen Fortschritt in der Physiologie, in der Evolutionsbiologie. Und das, was wir dann bei Hegel lesen, ist nett zu lesen, aber es ist im Grunde hochspekulativ. Also an die Stelle einer spekulativen Wissenschaft tritt im Grunde eine empirische Wissenschaft. In der Geschichtswissenschaft ist es ähnlich. Man hat kein Interesse mehr an Geschichtsphilosophie, sondern der Historismus erobert das Feld. Das heißt, es geht im Grunde um die Wahrnehmung von Fakten.
Ja.
Aber man hat sehr, sehr große Vorsicht im Hinblick auf die Unterstellung von irgendwelchen Sinnzusammenhängen,
ja,
die man ja gar nicht beweisen kann. Dann Schopenhauer wird zu dem am meisten gelesenen Philosophen und verdrängt damit auch sowohl Kant wie auch den deutschen Idealismus. Es gibt noch ein paar andere Entwicklungen, aber das reicht im Grunde, um vielleicht ein Stück weit zu erklären, dass dieser hochverehrte und jubelte Philosoph letzten Endes dann bis auf den anfangs geschilderten Marxismus an Wirkung verliert.
Ja.
Also die Hegelsche Gelehrtenphilosophie wird dann kaum weiter vertreten.
Ja, also man kann sagen, politisch, gesellschaftspolitisch kann man immer noch eine Linie ziehen, eben zu kommunistischen Staaten und so weiter, wo das irgendwo im Hintergrund noch wirksam ist, aber im Blick auf jetzt die akademische Philosophie oder so, gibt's jetzt keine, ganz im Gegensatz zu Kant, wo man ja schon sagen kann, es gibt unzählige aktuelle philosophische Lehrstühle sind mit Anhängern und Anhängerinnen von Kant oder mit solchen, die sein Erbe quasi fortsetzen wollen, besetzt. Bei Hegel ist das eher nicht der Fall.
Ja. Also wir haben dann natürlich Ende des 19. Jahrhunderts den Neukantianismus in verschiedenen Ausprägungen, wo man dann eben wirklich bewusst an Kant anknüpft und sagt, bitte nicht weiter mit dieser Spekulationsphilosophie. Und dieser Neukantianismus wird dann in einer Weise auch wissenschaftstheoretisch gesprächsfähig.
Ja.
Also entwickelt Wissenschaftskonzepte, mit denen man dann auch in den Kontakt mit der Physik oder mit der Biologie treten kann. Und die Dinge bewähren sich eigentlich bis heute. Das Resümee, das man auch bei so Größen wie Herbert Schnellbach lesen kann, ist, dass sich diese Bescheidenheit des Kritizismus im Grunde als das auf Dauer doch tragfähige Konzept durchgehalten
hat. Ja.
Also wir haben im 19. Jahrhundert eine Geschichte der Selbstdemütigung der Philosophie auch vor uns.
Ja, das, ich finde das einen interessanten Punkt, der, ich finde, der ist auch theologisch irgendwie relevant, dass gerade dort, wo der Mensch das Gefühl hat, das Denken quasi an sein Ende geführt zu haben oder quasi die Dinge wirklich fertig gedacht und endgültig durchdrungen zu haben, dass gerade dort diesen Systemen oft eine relativ kurze Halbwertszeit beschrieben ist.
Ja.
Also, dass dann schon wenige Jahre später oder sicher wenige Generationen später die Leute eigentlich eher befremdet auf diese Versuche zurückschauen, dass das Ganze der Wirklichkeit in ein System zu passen. Es gibt doch auch diese Anekdote, die ist doch von Hegel, wo Leute, ich glaube Studierende, auf ihn zukommen und sagen, Herr Hegel, die Wirklichkeit scheint aber ihrem System zu widersprechen. Und er sagt dann, umso schlechter für die Wirklichkeit.
Für die Wirklichkeit.
Also, irgendwie,
genau so ist es. Ja, man könnte das nur als Vorausblick natürlich jetzt auch nochmal für das 20. Jahrhundert durchbuchstabieren.
Mhm.
Da haben wir ja die bedeutendste Philosophenvereinigung im sogenannten Wiener Kreis. Eine Vereinigung von Mathematikern, Physikern, die das Ziel verfolgen, zu zeigen, alles, was sich erkennen lässt, lässt sich wissenschaftlich erkennen. Nichts, was wir nicht wissenschaftlich erkennen können, existiert.
Mhm.
Und ein ungeheures Pathos einer wissenschaftlichen Weltanschauung. Und das zerkrümelt sich dann im Laufe der Debatten um diesen Anspruch. Ich nenne nur die Namen von Popper, Kuhn, Schleiermacher und der Hauptvertreter dieser Richtung dann in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, Rudolf Carnap, muss immer mehr klein beigeben, bis dann eben auch eine sehr bescheidene gewordene Wissenschaftstheorie resultiert mit relativ bescheidenen Erkenntnisansprüchen, wie wir sie etwa im Bereich der analytischen Philosophie in den Vereinigten Staaten und vereinzelt in Deutschland haben. Also da wiederholt sich dann letztendlich der Prozess.
Ja. Vielleicht können wir in einer letzten Runde noch ein paar, ich weiß nicht, so theologische oder Aspekte oder theologische Implikationen irgendwie einholen. Das Ganze ist das System, so wie ich das jetzt von dir her höre, ist mindestens ein quasi religiöses System irgendwie bei Hegel. Das heißt, da ist irgendwie ein Glaube an etwas Absolutes, an einen Weltgeist mit verbaut. Und es ist vielleicht kein Zufall, dass ich das Gefühl habe, wenn es noch Hegelianer gibt, dann trifft man sie am ehesten noch so in theologischen Kreisen. Also so dieser Glaube, das hat ja auch viel mit irgendwie mit einer ideologischen Überzeugung zu tun, dass man denkt, ja, eben der Weltgeist, der Gottesgeist durchwaltet alles. Es gibt ja auch im Kulturprotestantismus gibt's ja doch immer noch die Überzeugung, dass letztlich, dass der Gottesgeist sich eben durch die Geschichte zu seinem Ziel hin bewegt und dass auch zum Beispiel die Kirche durch die Säkularisierung eben sich nicht auflöst, sondern sich in eine höhere Synthese hinein bewegt oder so.
Ja.
Oder habe ich da jetzt den Mund zu voll genommen?
ich würde das gerne rekonstruieren aus meiner Sicht. Zunächst mal muss ich mich ein bisschen noch einschränken oder korrigieren im Hinblick auf den Einfluss. Wir haben dann Hegelianer im Bereich der Theologie noch gehabt. Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts. Ferdinand Christian Bauer, ein Name. Und man hat dann zum Beispiel auch versucht, die Urchristentumsgeschichte als Geschichte einer dialektischen Bewegung zu zeichnen. Hat aber keine lange Dauer gehabt. Es war sehr intelligente Konstruktion. Dann hat man eben von diesem charismatischen, undogmatischen Frühchristentum, Urchristentum und dann kommt später die Bewegung der Konsolidierung, nicht wahr? Frühkatholizismus im Neuen Testament und so weiter. Und das wurde dann alles auch theologisch überhöht, dass man gesagt hat, diese späten Briefe, das sind im Grunde die katholischen, die katholisierenden, die dogmatischen Briefe. Und die wurden dann natürlich abgewertet zugunsten des Frühen und so weiter. Dann hat man versucht, also dieses Schema auch auf den neutestamentlichen Kanon seiner Entstehung anzuwenden.
Ja.
Hat sich alles nicht bewährt. Im Laufe der Zeit werden überhöhte ideologische Erkenntnisansprüche Gott sei Dank dann eben doch auch widerlegt. Also das mal noch zur Ergänzung zu eben. Du hast recht, es wäre eigentlich zu vermuten, dass das vor allen Dingen im Bereich der Theologie man auf Hegelianer stößt. Das ist ja im Grunde auch eine ungeheuer verlockende Philosophie, weil sie eben den Geist Gottes, überhaupt den Geist, den Logos, in die für vereinbar hält mit einem philosophischen Konzept. Mhm. Wenn man jetzt diese kleine Beleidigung übersieht, dass die Philosophie halt nochmal über der Theologie steht, wenn man das übersieht, kann man doch eigentlich ganz zufrieden sein mit diesem Votum, dass der christliche Glaube die absolute Religion wäre. Trotzdem hat sich das Ganze nicht gehalten und das ist auch gut so. Im Kulturprotestantismus haben wir tatsächlich hegelianische Figuren, also im Hinblick auf den Zerbruch der großen Konfessionen und der Volkskirchen würde man heute, findet man heute im Kulturprotestantismus etwa auch die nicht unplausible Gedankenbewegung zu sagen, ja, okay, diese Gestalten zerbrechen, die Säkularisierung kommt rein, aber auf einer höheren Ebene hat das Christentum doch jetzt eine unglaubliche Wirkung auch entfaltet. Also es gibt jetzt eine Humanitätsidee, die nicht mehr nur religiös, theistisch unterbaut ist, sondern die eine viel allgemeinere Geltung hat. Mhm. Und hier hat der christliche Glaube das Christentum eine Wirkung entfaltet, die weit, weit größer ist. Und das wäre ein Versuch, mit Hilfe dieser Denkstruktur auch noch dem ganzen Geschehen ein tröstliches Pflaster aufzudrücken.
Ja, ja. Ja. Ich meine, das ist ja auch nicht immer falsch. Also Nein. Ich meine, das ist ja nicht irgendwie falsch. Auch intuitiv nachvollziehbar, dass es doch solche im Kleinen und im Großen solche Bewegungen von Phänomen und Gegenphänomen und einer Synthese, dass es das gibt. Biografisch kann man das nachzeichnen. Man hat vielleicht eine Phase, in der man in diese Richtung rutscht und dann ins genaue Gegenteil und dann plötzlich irgendwie die Dinge ein bisschen vereinen und zusammendenken kann. Mhm. Ich könnte in meiner eigenen Biografie mehrere Beispiele nennen, die ich relativ zwanglos in dieses Schema bringen könnte und auch menschheitsgeschichtlich gibt's das. Die Frage ist es angemessen als Universalerklärung und werden dann hier nicht Dinge in ein Schema gepresst und auch ein Stück weit vergewaltigt, die man besser als unerklärlich oder sogar sinnlos oder sogar irrational stehen lassen würde. Also ich komme zurück auf die Einleitung, die ich gemacht habe. Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen ein pietistisch-evangelikaler Frömmigkeitshorizont, in dem ich mit diesem Geschichtsverständnis, mit diesem Plan Gottes in Berührung gekommen bin. Aber das kann man ja in der Theologiegeschichte durchaus prominent auch zurückverfolgen, diese Vorstellung, auch inspiriert von griechischer Philosophie, die von der Vernünftigkeit der Welt ausgeht und wo man eigentlich den Mut nicht findet, wirklich
Irrationalitäten oder Sinnlosigkeiten anzuerkennen, sondern eigentlich immer diese Sinnunterstellung macht. Und das kann auch im individuellen Leben, gerade bei Leidbetroffenen, das ist ja, dann sind wir ja auch im Bereich der Theodizee-Frage, der Frage nach Gott und dem Leid. Und da kann das auch wirklich eine Zumutung sein, dass Leute einem nicht zugestehen, eine wirklich zutiefst sinnlose und gerade deshalb zerknirschende und niederschlagende Erfahrung gemacht zu haben, sondern sie versuchen das quasi in einen größeren Sinnzusammenhang einzubetten. Und in diesem Ereignis könnte man dann sagen, eben wieder eine gewisse Vernünftigkeit und Stimmigkeit zu unterstellen.
Ja, richtig. Und damit sind wir bei einer der prominentesten Kritiken an Hegel, auch durch Karl Popper. In seinem Doppelwerk »Die offene Gesellschaft und ihre Feinde« gibt es den Band 2 Hegel, Marx und die Folgen. Und es gibt von ihm nochmal ein Extrabuch zum Thema Dialektik, Elend, das Elend des Historizismus. Also wer sich mit einer Kritik an Hegel auseinandersetzen will oder beschäftigen will, sollte diese kleine Schrift lesen. Und da macht Popper das genau zum zentralen Punkt seiner Kritik, dass er sagt, ja, gerade die Tatsache, dass dieses hegelsche Schema alles zu erklären vermag, ist das stärkste Argument gegen dieses hegelsche Schema. Weil es eben alles und jedes zu erklären vermag, gibt es eben auch keine, wir wissen um kritischen Rationalismus, gibt es eben auch überhaupt keine Möglichkeit der Widerlegung.
Ja.
Ja. Und etwas, was nicht widerlegt werden kann, das sagt nach Popper eben auch gar nichts aus. Also du kannst dieses Schema auf alles anwenden und es funktioniert immer. Und genau das ist seine zentrale Schwäche. Ich bin in der Lage, jedes Geschehen in einer für mich befriedigenden Weise zu erklären, wenn ich entsprechend Unterstellungen letzten Endes mache.
Ja.
Das ist das wissenschaftstheoretische Argument an der Stelle. Und ich nehme auch das zweite von dir nochmal dankbar auf. Wenn ich so argumentiere wie Hegel oder wie eine bestimmte Frömmigkeitsrichtung das tut, das gibt's ja nicht nur bei den Evangelikalen,
nein,
sondern auch bei Lutheranern und Katholiken,
absolut,
dann habe ich das Riesenproblem, dass ich ja eigentlich das Böse überhaupt nicht denken kann. Sondern das Böse ist dann halt irgendwie ein Moment,
genau,
im Prozess des Guten, der ja unter der Hand Gottes steht. Das heißt, ich kann nie sagen, hier blicke ich in die Fratze des Bösen. Das ist radikal böse. Und damit wiederum entferne ich mich auch von den biblischen Traditionen, die für das Ende der Welt, ich greife jetzt nochmal zurück auf unsere letzte Sendung, die für das Ende der Welt einen radikalen Bruch, eine Disruption annehmen, ein Brech mit dem Bösen, ein Identifizieren des Bösen, damit das Neue, die neue Welt entstehen kann.
Ja.
Ja. Da reicht es dann nicht, einfach nur einen Anstrich zu machen und zu sagen, eigentlich war das gar nicht schlecht. Es ist auch seelsorgerlich, das ist ein nicht zu unterschätzendes Argument, eine Unverschämtheit und überhaupt nicht hilfreich, jemanden, der leidet, zu sagen, eigentlich ist das nicht schlimm. Eigentlich ist Gott da drin und eigentlich musst du dazu sogar jetzt noch Ja sagen. Oder eigentlich ist das vernünftig, es gehört sich halt einfach so.
Mhm.
Ja. Also die 20 Millionen Menschen, die bei der chinesischen Kulturrevolution ums Leben gekommen sind, da kann man natürlich gut marxistisch-maoistisch sagen, um mal wieder ein anderes als ein kirchliches Beispiel zu nehmen. Ja, ihr musstet für eine größere Sache sterben, nicht wahr? Der große Sprung nach vorne oder was auch immer. Aber für den Menschen, der gesehen hat, wie seine Eltern verhungert sind, weil Karl Marx, weil Mao im Rahmen der Industrialisierung die Landarbeiter von den Äckern geholt hat. Für die ist das überhaupt nicht hilfreich, wenn sie daran denken, sondern eine solche Erklärung wird dem Charakter des Bösen, dem Charakter des Böswiderständigen überhaupt nicht gerecht.
Ja, ja, und an diesen Beispielen habe ich das Gefühl, merkt man dann auch, dass bei allem Anliegen, Geschichte ernst zu nehmen, dann doch irgendwie die Wirklichkeit irgendwo
nicht ernst genug genommen wird oder in ein vorgefertigtes Schema gepresst ist wird oder dass zumindest so die subjektive Erfahrung von Menschen, die jetzt leiden, dass man dieser Erfahrung nicht gerecht wird, wenn man sie einfach einpasst in ein solches System und dass es aufrichtiger wäre, auch anzuerkennen, dass hier wirklich auch sinnloses und irrationales Geschehen ist. Und das wäre natürlich die Herausforderung theologisch auch. Das ist ja gar nicht so selbstverständlich, dass wenn man jetzt vom Ende, von der Vollendung der Geschichte spricht, dass man nicht unbedingt im Namen des Christentums die These vertreten muss, im Rückblick wird dann alles Sinn machen und wir werden sogar für alles noch dankbar sein und es ist ein Unterschied, ob Gott es schafft, auch aus tragischen Ereignissen und sogar aus Bösem etwas Gutes hervorzubringen oder ob man dieses Böse dann als Gut umbenennt oder umtauft. Das ist nicht dasselbe. Und ich glaube, zu letzterem sind wir christlicherseits auch nicht unbedingt verpflichtet.
Im Gegenteil.
Ja.
Also ich tröste nicht, wenn ich sowas mache. Ich muss das Abgründige abgründig sein lassen. Ich muss das Sinnlose sinnlos sein lassen. Mhm. Ja, sonst erzeuge ich wirklich erst Chaos. Und ich finde, dass man auch in diesem Zusammenhang nochmal auf die apokalyptische Grundstruktur christlichen Denkens, wie es im Alten und Neuen Testament präsent ist, zurückkommen kann. Da gibt es eine sich durchziehende Wahrnehmung. Es gibt Dinge, die dem Leben dienen, die das Leben fördern. Und es gibt umgekehrt Dinge in Anführungsstrichen, die das Leben zerstören und die das Leben bedrohen. Und zwischen beiden gibt es keine auch nicht dialektisch vermittelten Übergänge, sondern es gibt dazwischen, ich sag's drastisch, nur einen Kampf, nur eine Auseinandersetzung. Und ich glaube, das kann man an der Stelle auch lernen. Und wenn man sich in einer Zeit wie heute, in der die Gegensätze ja auch wieder besonders deutlicher an den Tag treten, orientieren will, kann einem das auch eine Hilfe zur Orientierung sein, dass man damit wirklich rechnet, dass es in der Geschichte Phänomene, Entwicklungen gibt, die einfach nur böse sind. Und wo man auch nicht versuchen muss, sie jetzt zu erklären. Auch der wissenschaftliche Ansatz, geschichtliche Entwicklungen zu erklären, hat ja auch fast etwas Hegelianisches an sich. Bedeutet ja, bestimmte Ereignisse, auch solche, die schrecklich sind, in einen Großzusammenhang einzuordnen, damit abzuleiten, damit verstehbar zu machen, damit letzten Endes auch vernünftig zu machen. Wir haben ja vor 30 Jahren etwa, nein, oder ist es jetzt noch länger her, den Historikerstreit gehabt und bekommen ihn jetzt im Rahmen der neuen Antisemitismusdebatte noch einmal, also ist die Shoah ein einzigartiges Ereignis oder nicht. Und auch in diesem Zusammenhang haben wir ja darüber letzten Endes gesprochen, ob es hier nicht Ereignisse gibt, die Shoah an allererster Stelle, aber anderes ließe sich da einordnen, die im Grunde nicht verstehbar sein können, weil sie sich dem absolut Bösen verdanken. Also damit beanspruche ich jetzt nicht, dass es einen solchen Vorgang nur für Israel zu beschreiben gibt, sondern das kann auch sein, wenn ein Missbrauch an Kindern und Abhängigen passiert und so weiter. Da überall müssen wir, glaube ich, auch den Mut haben, auf solche Verständlichmachungen zu verzichten.
Ja, ja. Und so traurig und düster das klingt, so ist es doch irgendwo eine Form der ehrlichen Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit, in der wir leben. Und es hat auch etwas Entlastendes für die Betroffenen und für diejenigen, die solche Wahrnehmungen machen, dass man sich nicht unter Druck setzt, die Dinge alle einzuordnen und erklären zu können und dass man auch anderen das nicht unbedingt zumutet. Ja. Ich glaube, Trost und sogar neue Hoffnung ist eben nicht gebunden an solche Erklärungsversuche, sondern manchmal ist es eben gerade tröstlich, wenn man sich diese Einordnung in ein vernünftiges System eben nicht antun muss. Ja. In diesem Sinne, es gäbe noch viel zu sagen. Mhm. Ich weiß noch in den Vorbereitungen, wie fasziniert du auch über Hegel warst und wie viel du da ausgegraben hast. Aber ich glaube, ein paar Schneisen konnten wir legen und auch diese theologischen Linie nochmal ausziehen. Wir freuen uns, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid und wünschen euch bis dann eine gute Zeit. Tschüss.
Tschüss.
RefLab.